Dieser Podcast wird unterstützt von den Abonnentinnen und Abonnenten des Standard. Vielen Dank. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der EU-Wahlkampf der Grünen kommt nicht aus den Turbulenzen. Nach schweren Vorwürfen gegen die Spitzenkandidatin Lena Schilling, wonach sie Unwahrheiten über Politiker und Journalisten verbreitet haben soll, gibt es nun weitere brisante Enthüllungen. Exklusive Recherchen des Standard zeigen unter anderem, dass Schilling erwogen habe, ihr grünes EU-Ticket zu nutzen, nur um dann im EU-Parlament zur linken Fraktion zu wechseln. Was es damit auf sich hat und über das schwierige Verhältnis zwischen der Spitzenkandidatin Schilling und den Grünen, sprechen wir heute. Und darüber, wie es überhaupt zu dieser turbulenten Kandidatur gekommen ist. Katharina Mittelstädt, du bist leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Fabian Schmidt, du bist leitender Redakteur Investigativ beim Standard. Ihr beide habt diese Geschichte ausführlich recherchiert. Wir sehen auch am Standard, dass diese Geschichte um die EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling von den Grünen große Wellen schlägt in Österreich und auch darüber hinaus. Kurz zusammengefasst, worum ging es denn bei den ersten Vorwürfen?
Ja, also vor 2 Wochen ist erstmals ein Text von uns erschienen nach einer wochenlangen Recherche, die wir aufgenommen haben, weil wir einige Hinweise bekommen haben, dass es Vorfälle gegeben habe mit und rund um Lena Schilling in den Monaten jetzt vor ihrer Spitzenkandidatur bis hin zu der aktuellen Phase. Da ging es vor allem um Fehlverhalten von Lena Schilling. Leute haben davon gesprochen, dass sie ein problematisches Verhältnis zur Wahrheit habe, dass sie Gerüchte nahezu hemmungslos weiterverbreite, aber auch, dass sie sehr schnell zum Beispiel Belästigungsvorwürfe äußert, die sich dann als maßlos übertrieben bis hin zu unwahr entpuppen. Wir haben das sehr ausführlich recherchiert und haben das dann vor 2 Wochen eben in einem ersten Text gebracht. Und seitdem ist einiges los, weil sich am nächsten Tag gleich die Grünen in einer Pressekonferenz zu Wort gemeldet haben mit Vizekanzler und Parteichef Werner Kogler, mit der Umweltministerin Leonore Gewessler, Clubobfrau Sigrid Maurer, Parteivize Stefan Keineder. Alle haben sich da hinter Schilling gestellt. Die Krisenkommunikation war aus Sicht eigentlich fast aller PolitbeobachterInnen sehr schlecht gemacht. Und so ist diese Geschichte eigentlich immer weiter am Köcheln gewesen. Und wir haben jetzt gestern eine weitere Recherche herausgebracht.
Zu der kommen wir auch gleich. Aber Katharina, wenn ich das richtig verstehe, die Grünen haben schon länger gewusst, dass ihr recherchiert. Ihr selbst habt vor Wochen begonnen, nachzustöbern und mit Leuten zu sprechen. Wie lange haben denn die Grünen tatsächlich schon davon gewusst, was auf sie zukommen könnte?
Die Grünen haben davon auf jeden Fall schon sehr lange gewusst. Das haben ja dann auch andere Medien im Zuge unserer Aufdeckung erklärt, dass sie auch schon diese Gerüchte vernommen haben, dass da schon länger darüber gesprochen wurde. Wobei ich dazu gerne betonen würde, der Fabian hat es schon angeschnitten, wir haben natürlich nicht über Gerüchte berichtet und wir hätten auch nicht über Gerüchte berichtet. Wir haben quasi diese Erzählungen, die an uns herangetragen wurden und die wir dann durch die Recherche erfahren haben, zum Anlass genommen, um eben intensiv dem Ganzen nachzugehen. Und was wir geschrieben haben, ist alles belegbar. Also das ist kein Gerücht, sondern das lässt sich durch verschiedene Chatverläufe, durch Dokumente, durch anderes nachweisen.
Ich vertraue euch beiden voll bei eurer Recherche. Ich weiß, wie gewissenhaft ihr arbeitet. Wenn diese Vorwürfe alle stimmen, und davon gehen wir jetzt mal aus, dann sieht es ja so aus, als hätte Lena Schilling nicht nur Personen der Öffentlichkeit und Politiker von anderen Parteien angeschwärzt, sondern auch PolitikerInnen aus dem eigenen Lager, aus dem grünen Lager. Wie war denn das Verhältnis zwischen Schilling und den Grünen vor der Kandidatur?
Lena Schilling sagt inzwischen selbst, sie hatte ein extrem kritisches Verhältnis zu den Grünen, bevor sie sich tatsächlich zu dieser Kandidatur entschieden hatte. Sie hatte auch immer wieder in Interviews kritische Worte über die Grünen verloren. Was unsere Recherchen allerdings gezeigt haben, ist, dass es sich nicht nur um ein kritisches, sondern wohl ein zumindest sehr kritisches Verhältnis gegenüber der Grünen handelte. Also wir haben zum Beispiel eben einen Chat, den wir auch veröffentlicht haben, aus dem späten November. Damals liefen schon die ganzen Gespräche für ihre Spitzenkandidatur. Kandidatur mit der Parteispitze der Grünen. Und damals hat sie noch Dinge formuliert, wie dass sie ihr Leben lang eigentlich niemanden so gehasst habe wie die Grünen. Andere Chats, die uns vorliegen, reichen noch bis in den Jänner, Februar 2024 hinein, wo sie sich zum Teil distanziert bzw. eine klare Abgrenzung zu den Grünen immer wieder vorgenommen hat.
Und da war sie schon offiziell die Kandidatin der Grünen.
Damals war sie die designierte Spitzenkandidatin der Grünen. Ende Februar wurde sie dann ganz offiziell gewählt.
Fabian, wie kam es denn dann überhaupt dazu, dass die Grünen Lena Schilling geholt haben, wenn es doch so klare Differenzen gab? Waren die so sehr an ihr interessiert, dass man etwaiges Gezanke einfach in Kauf genommen hat?
Ja, also da gibt es eigentlich mehrere Antworten darauf. Die erste ist zunächst einmal, dass offenbar sonst niemand wollte von den Schwergewichten der Grünen, den politischen Schwergewichten. Zum Beispiel Leonore Gewessler, die Umweltministerin, war eigentlich designierte EU-Spitzenkandidatin, soll selbst auch schon davon gesprochen haben, dass sie dann nächstes Jahr, also heuer, nach Brüssel wechselt. Das hat allerdings nicht geklappt. Das kam sehr spät zu einer Absage. Man hat es auch immer wieder bei anderen probiert. Zum Beispiel Justizministerin Alma Sadic soll auch im Rennen gewesen sein, auch eine Absage. Und da blieb dann quasi kein prominenter Name übrig. Es gibt die sachpolitisch bei den Grünen sehr geschätzten EU-Abgeordneten Tom Weitz und Monika Warner. Es gibt auch einige, die sehr gut in außenpolitischen Belangen versiert sind. Aber es war niemand, der jetzt in der breiten Bevölkerung bekannt ist. Und da hat man sich dann halt gedacht, dass Lena Schilling eine sehr gute Wahl wäre, aber man ist halt ein doppeltes Risiko eingegangen. Also einerseits hat man jemanden genommen, der sehr jung ist, spricht nichts dagegen, wenn sich jemand engagiert, der in diesem Alter ist, überhaupt nicht. Aber natürlich ist es eine Phase, wo man, glaube ich, auch noch einiges lernen kann. Und noch dazu hat man sich dann auch jemanden aus der linken AktivistInnen-Szene geholt. Und diese Kombination hat sich jetzt dann eben doch als durchaus riskant erwiesen.
Lena Schilling war eigentlich nur Plan B oder Plan C in dem Fall.
Ja, das kann man schon so sagen, wenngleich sie dann auf den ersten Blick eine sehr gute Wahl schien. Also weil in den Umfragen sieht man, dass die Grünen da bei der EU-Wahl bei ungefähr 14% lagen, bevor das alles aufkam. Damit hätten sie ihr Ergebnis aus 2019 gehalten, vielleicht sogar verbessern können. Und das noch dazu als Regierungspartei. Das war im ersten Moment schon eine gute Kombination.
Katharina, damit ist auch klar, warum die Grünen sich so sehr um Lena Schilling bemüht haben. Aber was hat denn eigentlich Lena Schilling selbst dazu bewogen, von einer parteikritischen Klimaaktivistin tatsächlich zu den Grünen zu gehen?
Sie selbst spricht jetzt davon, dass eben der Klimaschutz ihr allergrößtes Anliegen ist. Das ist natürlich auch glaubwürdig mit ihrer bisherigen Biografie. Und da habe sie eben bei den Grünen den einzigen Ankerpunkt gefunden, wo sie tatsächlich sich dann eben auch glaubhaft dafür einsetzen könnte. Sie hat auch heute gerade wieder bei einer Pressekonferenz, die die Grünen gegeben haben, betont, ja, sie komme eben auch aus einem Umfeld, das sozialistisch bzw. kommunistisch geprägt ist, aber habe sich dann eben dagegen entschieden, weil für sie die glaubwürdigste Partei die Grünen gewesen seien. Gleichzeitig zeigt sich durch unsere Recherchen schon auch, dass wohl bestimmt auch ein gewisses, und das mag man ja auch vielleicht gar nicht absprechen, ist ja auch bis zu einem gewissen Grad in Ordnung, ein Eigeninteresse da war. Sie wollte offensichtlich in die Politik gehen. Und da war für sie natürlich eine riesige Chance da, wenn die Grünen sagen, sie kann gleich als Quereinsteigerin, als 23-jährige Aktivistin die Spitzenkandidatur übernehmen.
Und was wir aus Erzählungen und aus Chats, die diese Erzählungen stützen, auch noch wissen, ist, dass Schilling gegenüber mehreren Personen auch mit dem Gedanken gespielt haben soll, die Grünen nach erfolgter Wahl zu verlassen und sich der Linksfraktion im EU-Parlament anzuschließen, was sie selbst jetzt heftig bestreitet.
Aber das hieße, sie hätte ihr EU-Spitzenkandidatinnen-Ticket bei den Grünen nur genutzt, um dann im Endeffekt linke Politik in der EU zu machen?
Das wäre gewissermaßen der Plan, der da offenbar besprochen und formuliert wurde. Wir sehen in der gesamten Recherche, es ist sehr schwierig zu sagen, was Lena Schilling wann, wie, wo wirklich authentisch meint oder ob sie ihre Meinungen ändert, ob sie das sagt, weil sie das tatsächlich plant, ob sie das sagt, weil sie den Leuten, mit denen sie gesprochen hat, gefallen will. Aber selbst wenn das der Fall wäre, zeigt es halt eine gewisse Wankelmütigkeit, die in diesem politischen Kontext auch problematisch werden kann.
Angenommen, wir machen jetzt einfach das Gedankenspiel, das wäre wirklich ihr Plan gewesen. Wäre das denn überhaupt möglich, dass man so mir nichts, dir nichts nach einer geschlagenen Wahl dann Fraktion wechselt?
Ja, tatsächlich. Also das ist so möglich in der Theorie. Es kann sich ein gewählter Mandatar oder eine Mandatarin im EU-Parlament einer Fraktion anschließen, wie er selbst möchte. Und da hat tatsächlich auch die ursprüngliche Partei, für die jemand kandidiert hat, eigentlich keine Handhabe dagegen.
Aber angenommen, ich würde jetzt grün wählen, ich würde mich schon ein bisschen hinters Licht geführt fühlen, wenn dann die Kandidatin oder der Kandidat, den ich gewählt habe, Fraktion wechselt.
Absolut. Das ist natürlich jetzt irgendwie die Frage, vor der die Grünen ganz massiv stehen, weil, wie unsere Recherchen ergeben haben, wenn Lena Schilling solche Gedankenspiele anstrebt, dann stellt sich ja für Wählerinnen und Wähler die Frage, warum sollte man dann überhaupt die Grünen wählen, wenn man die dann eigentlich nicht bekommt. Ja.
Was mich jetzt aber schon interessieren würde, die Grünen haben heute in der Pressekonferenz vorgelegt und auch gestern in der APA stand es schon, dass angeblich bei diesem Gespräch jemand von der SPÖ anwesend war, der sagt, dieser Gedanke kam nie von Lena Schilling, das hat jemand andere ins Spiel gebracht und Lena Schilling ist nur scherzhaft darauf eingegangen.
Das mit der Linksfraktion möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit zurückweisen. Das war nie irgendwie ein ernsthaftes Thema, habe ich nie überlegt, ist auch schon von Seiten der Grünen, der Linksfraktion und von mir dementiert worden. Also ich weiß nicht, wer das jetzt noch dementieren muss.
Was sagt ihr ganz konkret zu diesem inhaltlichen Vorwurf an eurer Recherche?
Genau, also die Grünen haben gestern relativ schnell, nachdem unser neuerlicher Artikel veröffentlicht wurde, eine Art Kronzeugen aus dem Hut gezaubert, offenbar ein SPÖ-Mitglied. Heute wurde auch in der Pressekonferenz gesagt, sein Freund oder Bekannter von Lena Schilling, der eben bei einem Gespräch dabei gewesen sei, das im März, glaube ich, stattgefunden haben soll, wo scherzhaft quasi mit Lena Schilling und noch einer weiteren Person über einen möglichen Wechsel in die Linksfraktion gesprochen wurde. Tatsächlich ist es aber so, dass man das nichts anderes als eine Nebelgranate bezeichnen kann, denn dieses Gespräch, auf das er sich jetzt beruft, war überhaupt nicht Teil unserer Recherche und widerlegt somit auch nichts.
Woher habt ihr eure Informationen, soweit ihr das sagen dürft?
Naja, also wir haben das von unterschiedlichen Personen. Wir haben ja jetzt schon sehr viele Personen kennengelernt, die Zeit mit Lena Schilling verbracht haben durch diese Recherche. Haben auch mit diesen Personen eben über die letzten Monate gesprochen und auch über quasi die politischen Ansichten und Pläne von Lena Schilling. Und im Zuge dessen ist uns das Thema geworden und an uns herangetragen worden. Und wir haben wie jeher in der Recherche dann natürlich auch gesagt, gibt es dazu Chats, die das stützen? Gibt es Chats, die nach den Gesprächen geführt wurden und sich darauf beziehen? Und haben aus unserer Sicht mehr als genug gehabt, um darüber zu berichten. Und es gibt auch Personen, die eidesstattlich bestätigt haben, dass das, was sie uns erzählt haben, wahr und korrekt ist. Und wenn die Grünen uns klagen würden, dann könnten wir diese Erklärung vorlegen oder die Personen auch als Zeugen in einem Verfahren nominieren. Also das durchläuft alles in der Recherche ja einen mehrstufigen Prozess mit Check, Double Check, mit Recheck und so weiter.
Und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, die Quellen, auf die wir uns stützen, und das ist auch ein wichtiger Teilaspekt einer Recherche, sind unabhängig voneinander und wurden unabhängig voneinander befragt. Also es gibt da nicht irgendwie eine Gruppe, die gemeinsam an den Standard herantritt und sagt, ja, wir haben irgendwie alle das Gleiche gehört, sondern unsere Recherche hat dann beinhaltet, dass wir auch auf Leute zugegangen sind, die befragt haben, ob sie entsprechendes auch schon gehört haben oder bestätigen können oder verneinen können, dass es so etwas in ihrer Anwesenheit nie passiert ist. Und da hatten wir schlussendlich dann einfach eine Gruppe beisammen an Menschen, auch neben den Chats, die uns vorgelegt wurden, für die für uns klar war, dass die sich nicht gemeinsam gegen Lena Schilling verschworen haben.
Der eine Vorwurf, der von den Grünen kommt, ist ja, dass diese Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Ich glaube, ihr habt das jetzt ganz gut erläutert, warum das nicht so ist. Der andere Punkt ist eben, dass die Grünen sagen, das alles ist eine Kampagne, die aus dem linken Lager kommt. Da werden unterschiedliche Parteien genannt, einmal die KPÖ, einmal die SPÖ.
Also wenn man so die Gerüchte zurückverfolgt und alle diese Behauptungen, kommt man immer wieder auf ein paar Menschen. Und diese Menschen sind mitten im Kreise der SPÖ. Und die sind mitten im Kreise der KPÖ. Und bevor Sie mir jetzt sagen, na, ist ja typisch jetzt an die anderen schuld. Hallo? Schauen wir uns doch an, was gerade passiert.
Könnt ihr ausschließen, dass es sich bei all diesen Vorwürfen nicht um eine parteipolitisch interessierte Kampagne handelt?
Ja, weil es sehr viele Personen aus vielen unterschiedlichen Kreisen sind und weil die Geschichten zum Beispiel über bestimmte Verhaltensmuster sich nicht widersprechen, weil sich die Vorgänge teilweise auch wiederholen, ob in der Klimaschutzbewegung, ob bei Fridays for Future, im Jugendrat, dann im linken Umfeld, dann bei den Grünen. Also es ist ein gewisses Muster erkennbar. Aber man muss dazu sagen, also natürlich jede investigative Recherche beruht zu einem gewissen Teil auf Leute, die zum Beispiel sauer sind auf jemanden. Also diesen hehren Whistleblower, der jetzt aus seinen Idealen heraus etwas aufdeckt, den gibt es in den allerseltensten Fällen nur. Unsere Aufgabe ist es halt dann erstens, das zu bedenken und zweitens, sich nicht nur auf das Erzählte zu verlassen, sondern es eben abzuchecken, indem wir mit weiteren Personen reden oder indem wir andere Belege fordern. Und dann kommt man halt schnell auf bis zu 50 Personen, mit denen man redet, weil man eben extra genau ist und jede Aussage noch von weiteren bestätigen lässt.
Fabian, Katharina, man hat gemerkt nach der Recherche, nach der Veröffentlichung eurer beiden Artikel, gab es nicht nur von den Grünen relativ viel Gegenwind, das war ja zu erwarten. Auch einige Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser haben sich gemeldet und gemeint, wir schießen uns da als Standard auf eine Spitzenkandidatin ein, in dem Fall Lena Schilling, und würden die anderen Kandidaten außer Acht lassen. Was sagt ihr denn zu diesem Vorwurf?
Also prinzipiell, es ist natürlich eine größere Recherche, die auch sehr, sehr viele Menschen sehr bewegt, aber prinzipiell ist es eine von vielen Recherchen, die ich mache, die Katharina macht. Wir haben uns zum Beispiel auch sehr, sehr ausführlich mit der ganzen FPÖ-Spesen-Affäre, wo Harald Wilimski involviert ist, beschäftigt. Da geht es auf jeden Fall auch weiter. Es steht die Nationalratswahl bevor. Es gibt eine Vielzahl von anderen sehr spannenden Recherchen. Im Endeffekt, glaube ich, wird das alles jetzt auch ein bisschen mythologisiert, weil im Grunde waren es zwei größere Artikel mit Recherchen, eben vor 2 Wochen und jetzt. Dazwischen gab es dann einige tagesaktuelle Berichte, weil sich jemand zu Wort gemeldet hat, weil es eine Pressekonferenz gab und so weiter. Aber im Grunde gab es 2 Artikel zu den Recherchen bislang. Von dem her glaube ich auch nicht, dass das jetzt irgendwie außergewöhnlich viel ist. Man muss sich nur mal anschauen, wie viel bei anderen Recherchen dann nach solchen Ereignissen noch kam an Follow-up-Geschichten.
Ja, also ich glaube, das muss man vielleicht wirklich nochmal ganz klar festhalten. Was wir machen ist, wenn Dinge an uns herangetragen werden, gehen wir denen nach. Völlig egal, um wen es sich in der Politik handelt. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind äquidistant gegenüber allen Parteien. Und in diesem Fall haben sich eben die Erzählungen über Lena Schilling gehäuft, was uns dazu veranlasst hat, diese Geschichte zu recherchieren. Es wird ganz bestimmt auch wieder andere Politiker geben, die uns Anlass geben, dass wir eine große Recherche anstellen.
Vielen Dank, Fabian Schmidt, Katharina Mittelstädt, für eure Recherche.
Danke, Schuld.
Danke für die Einladung.
Die Recherchen des Standard gehen jedenfalls weiter. Wir wollen jetzt noch herausfinden, wie diese Berichte über Lena Schilling bei der Wählerschaft verfangen. Dazu spreche ich mit Thomas Hofer, Politikwissenschaftler und Politanalyst. Herr Hofer, Sie haben auch die Berichterstattung mitbekommen und auch die Krisenpressekonferenzen der Grünen. Was würden Sie denn sagen? Wie haben Sie diese Pressekonferenzen und Reaktionen der Grünen bisher auf diese Recherchen des Standards erlebt?
Man muss sagen, dass die Grünen da heute bei dieser Pressekonferenz, wie schon bei der jüngsten, für die sich dann ja auch der Vizekanzler entschuldigt hat, jedenfalls für seine Wortwahl, wieder recht unprofessionell verhalten haben. Das Problem ist einfach, dass diese Emotionalität, die auf einer persönlichen Ebene total nachvollziehbar ist, auch diese Pressekonferenz jedenfalls von Seiten der Generalsekretärin dominiert hat. Und das ist halt kein professionelles Verhalten, wenn man versuchen will, diese Krise einzudämmen, sie abzubinden in einer Art und Weise. Was hat Frau Vogelauer stattdessen gemacht? Sie hat eigentlich die nächsten Kisten aufgemacht, die auch wieder eigentlich jetzt in der Pressekonferenz kritisierte, dazu einladen, dann noch nachzulegen, darauf zu reagieren. Also wenn die Absicht war, und wie gesagt, das würde ich schon unterstellen, dass man das Thema ein bisschen weiter nach unten spielt, dann war das sicherlich die falsche Strategie. Frau Schilling würde ich das weniger vorwerfen. Sie hatte zumindest diese eine Botschaft, dass sie jetzt den Antrag auf Parteimitgliedschaft gestellt hat. Da kann man sagen, warum kommt sie erst jetzt drauf? Aber das ist doch ein Signal in Richtung der grünen Parteibasis, der Funktionärinnen und Funktionäre, das natürlich wichtig ist. Denn dort gibt es jetzt natürlich aufgrund der Standardberichterstattung auch große Verunsicherung.
Es geht um eine kämpferische Bewegung, die ich unterstützen will. Nicht nur als Kandidatin, sondern auch als Mitglied. Deshalb habe ich heute meinen Antrag auf Mitgliedschaft abgeschickt.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, es war richtig von Lena Schilling zu sagen, jetzt erst recht, ich schließe mich jetzt den Grünen an. Für mich ist der Weg klar, um auch zu signalisieren, nein, das ist ernst gemeint, meine Kandidatur. Auf der anderen Seite, die Grünen haben, oder in dem Fall Frau Voglauer, hat in dem Fall ein neues Fass aufgemacht und auf das möchte ich zu sprechen kommen. Was steckt denn dahinter, hinter dieser Strategie, jetzt zu versuchen, diese Berichte auf andere Parteien abzuwälzen, als Kampagne darzustellen?
Das, was wir hier sehen, sind Silberstein-Methoden. Zuerst, wenn einem eine Person nicht passt, wird sie persönlich kaputt gemacht und dann politisch. Mittlerweile können wir das bestätigen. Auch insofern eine Bestätigung, dass das doch sehr wohl kampanisiert ist.
Also einerseits ist es natürlich so, dass bei den Grünen halt da einiges für Unruhe sorgt, dass es eben in diesem Soziotop, sage ich jetzt mal, rund um Lena Schilling, zumindest dem ehemaligen Soziotop, da natürlich auch Verbindungen zu anderen Parteien da sind. Daraus jetzt aber gleich eine Verschwörungserzählung zu konstruieren, im Sinne von, es wären da vielleicht andere auch noch involviert. Auch da hat Frau Schilling fast die Generalsekretärin ein bisschen gebremst, interessanterweise bei der Verknüpfung, die Frau Voglauer da zumindest in den Raum gestellt hat, in Richtung des EU-Spitzenkandidaten Schieder, was den Herrn Bornmänner und seine frühere Parteimitgliedschaft bei der SPÖ angeht. Also das ist tatsächlich eine Geschichte, wo man sich eben eher tiefer reinreiht. Natürlich kann man es nachvollziehen. Natürlich ist es aus grüner Sicht so, dass man sagt, na bitteschön, das kann alles kein Zufall sein. Da gibt es die und die personellen Überschneidungen, da gibt es die zeitlichen Koinzidenzen. Aber die Frage ist immer die zweite, was kommuniziere ich strategisch? Und davon spreche ich. Die Frage ist, wie kommt das bei der grünen Wählerschaft an? Und da gibt es jetzt schon einen Schaden. Die Sache ging ja los vor ziemlich genau 2 Wochen und schon seither ist ein Schaden eingetreten und jetzt ist noch einmal eine Runde da, die weiteren Schaden anrichten kann. Und es muss jetzt schon darum gehen, bei den Grünen, dass man eben diesen Schaden begrenzt und das nicht durchs eigene Zutun noch zu einem Fortsetzungsroman geraten lässt. Und das passiert gerade. Also da, glaube ich, sollte man eher cooler und so schwierig das sein mag und auch nüchterner an die Sache herangehen und sich nicht von den eigenen Emotionen wegtragen lassen.
Wir stehen jetzt ungefähr 3,5 Wochen vor der EU-Wahl. Welche Optionen, welche Möglichkeiten haben denn die Grünen überhaupt noch, diese Affäre möglichst gut durchzutauchen?
Das Erste, was man tun muss und was einem gelingen muss jetzt aus grüner Sicht, ist, intern die Sache ruhig zu halten, das heißt zu vermeiden, dass da jetzt vielleicht auch noch namhafte Funktionärinnen und Funktionäre die Parteispitze oder gar Frau Schilling kritisieren, sondern das muss man ruhig halten. Das ist bislang nicht vollständig, aber doch weitgehend gelungen, da muss man weiter dranbleiben. Die Alternative wäre gewesen, dass Frau Schilling gesagt hätte, ich verzichte dann auf das Mandat. Ein direkter Rückzug war ja gar nicht mehr möglich. Aber wenn man dabei bleibt und sagt, man stärkt ihr den Rücken, na dann muss man natürlich schon eben diese Botschaft nach innen zuerst einmal absetzen. Und nach außen ist es dann klar, dass man vielleicht auch ein bisschen auf Zeitgewinnen spielt und sagt, gut, wir werden uns das anschauen, wir nehmen das Thema ernst, was auch immer, und versuchen dann aber auch weiterzugehen im Text quasi, nämlich im Wahlkampftext und wirklich zu den Themen wieder zu kommen, für die die Grünen ja durchaus gestanden sind. Es ist ja nicht so, dass Frau Schilling den Grünen da in der Anfangsphase des Wahlkampfs nicht was gebracht hätte. Das hat sie sehr wohl. Es gibt durchaus einen 5-6, oder gab eigentlich, muss ich sagen, einen 5-6 Prozentpunkte-Spread, also eine Kluft zwischen den Nationalratswahlumfragen und den EU-Wahlumfragen. Da sind die Grünen auf EU-Ebene deutlich besser gelegen bis vor 2 Wochen. Und das war auch, nicht nur Lena Schilling, aber auch Lena Schilling geschuldet. Ein zweiter Faktor war das Nicht-Antreten der Bierpartei auf der EU-Ebene. Aber da ist es ganz schwer anzuknüpfen. Der Schaden ist jedenfalls da. Es geht eigentlich darum, diesen möglichst zu begrenzen. Und da, ich wiederhole mich, ist natürlich die heutige Pressekonferenz kein Schritt in diese Richtung gewesen.
Den Anfang dieser Pressekonferenz habe ich auch als sehr emotional miterlebt, wo Frau Voglauer eigentlich erklärt hat, ja, Lena Schilling hat vielleicht Makel und vielleicht ist das, was sie gesagt hat, nicht gut gewesen. Aber trotzdem steht sie für die richtigen Themen, sie steht für die richtigen Werte, die wir als Partei auch in der EU vertreten wollen. Denken Sie, gibt es da draußen in der Wählerschaft viele Leute, die sagen werden, ja, Mai, Lena Schilling ist vielleicht nicht die perfekte Kandidatin, sie ist auch nur ein Mensch, der vielleicht emotional reagiert und nicht immer geeignet ist für so schwierige Situationen wie einen Wahlkampf. Trotzdem wähle ich sie und trotzdem wähle ich die Grünen.
Ich glaube schon, dass es in Teilbereichen, jedenfalls der grünen Wählerschaft, so einen Solidarisierungseffekt gibt. Und das war ja auch so quasi diese grüne Jetzt-erst-recht-Stimmung, die man aber immer wieder, muss man schon sagen, auch gerade von grüner Seite, rechtspopulistischen oder jedenfalls deutlich rechts der Mitte stehenden Parteien immer wieder vorgeworfen hat, die hat man für sich ein bisschen adaptiert, nicht? Und das ist dann schon auch eine Stilfrage. Passt das wirklich dazu? Aber ich glaube schon, dass man da eben bei Sympathisantinnen und Sympathisanten von Lena Schilling, die es da am Anfang definitiv gegeben hat, dass es da viele gegeben hat und wie gesagt, einige gibt es sicher noch immer, die sagen, so geht man nicht um mit einer jungen Frau, wir wollen ja neue Gesichter und auch junge Gesichter in der Politik haben. Also komplett chancenlos wäre so eine Argumentationslinie nicht gewesen, aber noch einmal, man hat es selber gerade nicht besser gemacht und die Chancen darauf, dass diese Linie auch akzeptiert wird, nicht gerade erhöht.
Wir im Standard berichten über alle Parteien und ich glaube, wir können getrost sagen, dass auch viele andere Spitzenkandidaten von anderen Parteien oft ins Visier von brisanten Recherchen geraten und wir versuchen natürlich offen zu legen, wenn es etwas zu berichten gibt. Man hat oft das Gefühl, dass gerade zum Beispiel, wenn es ums rechte Lager geht, wenn es um die FPÖ zum Beispiel geht, aber auch damals noch bei Sebastian Kurz, dass viele kritische Berichte und Recherchen abgeprallt sind an diesen Personen. Wieso verfängt diese Recherche so viel stärker, denken Sie?
Ich glaube, gerade der Vergleich mit der FPÖ, die ja zuletzt ja auch heftigen Vorwürfen und substanziellen Vorhalten ausgesetzt war, Stichwort Russland Connections, dass da ein massiver Unterschied besteht, was die Zielgruppen angeht. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn die freiheitliche Wählerschaft jedenfalls ist derzeit sehr solidifiziert. Was meine ich damit? Der FPÖ ist es auch gelungen, über den Aufbau, den jahrelangen von eigenen Medienkanälen quasi am kritischen Journalisten und Journalistinnenfilter vorbei zu kommunizieren, direkt an ihre Wählerinnen und Wähler. Diese Menschen, diese Wählerinnen und Wähler, die nehmen das gar nicht mehr wahr, was in kritischen Medien berichtet wird, über die FPÖ vor allem natürlich, sondern die vertrauen ganz anderen Kanälen, nämlich jenen, die der Partei nahestehen oder sogar ihr gehören. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu den Zielgruppen, die zum Beispiel die Grünen ihr, unter Anführungszeichen, ihr eigen nennen oder nannten. Denn da gibt es natürlich eine volatilere Geschichte. Da gibt es natürlich kritische, auch der eigenen Partei gegenüber kritische Zielgruppen, die dann natürlich von solchen Vorwürfen nicht unberührt bleiben. Das heißt, da ist natürlich das Vertrauen auch auf Medienberichterstattung ungleich höher, als das derzeit jedenfalls bei der freiheitlichen Wählerschaft zu beobachten ist. Also da, glaube ich, muss man eben auch darüber reden, wie ist das Medienverhalten der einzelnen Zielgruppen der jeweiligen Parteien.
Thomas Hofer, vielen Dank für diese Analyse.
Sehr gerne.
Und wie es in der Causa Schilling weitergeht, werden wir natürlich auf der Standard.at und in diesem Podcast berichten. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben jetzt am besten dran, denn gleich geht es weiter mit dem Meldungsüberblick. Da verrate ich Ihnen unter anderem, wie Sie 30 Euro von Netflix zurückbekommen. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
Du bist, was du hörst. Du bist, was du schaust. Du bist, was du teilst. Du bist, was du liest. Du bist, was du diskutierst. Kritisch, offen und unabhängig wie du. Der Standard, der Haltung gewidmet.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, mehrere europäische Länder, darunter Norwegen, Irland und Spanien, werden einen unabhängigen palästinensischen Staat anerkennen. Formell soll der Schritt am 28. Mai vollzogen werden, wie die Regierungschefs der drei europäischen Staaten am Mittwoch ankündigten. Die EU-Mitgliedstaaten Slowenien und Malta hatten in den vergangenen Wochen signalisiert, dass sie ebenfalls diesen Schritt gehen wollen. Irlands Ministerpräsident Harris zeigte sich überzeugt, dass weitere Länder folgen werden. Während sich viele europäische Staaten damit für eine Zwei-Staaten-Lösung aussprechen, hat Israel sein umstrittenes militärisches Vorgehen in Rafah in Gaza nach Forderungen der USA auf begrenzte Einsätze angepasst. Das US-Zentralkommando teilt unterdessen mit, dass bisher über den von den USA errichteten provisorischen Pier mehr als 569 Tonnen humanitäre Hilfsgüter in den Gazastreifen geliefert wurden. Zweitens, der österreichische Bund will mit gutem Vorbild vorangehen und Kindergärten, Schulen, Mensen, Kantinen, Krankenhäuser, Kasernen und auch Gefängnisse mit nachhaltigen Lebensmitteln versorgen. Der nationale Aktionsplan zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung sieht beispielsweise bei Fleisch höheres Tierwohl als Pflicht. Der Bioanteil soll auf 30% im Jahr 2025 wachsen. Doch diese verbindlichen Quoten für Bio existieren bisher nur auf dem Papier. Vielmehr weist die Bundesbeschaffung Lebensmittel im großen Stil als nachhaltig aus, die nicht nachhaltig sind. Das ist das Ergebnis einer parlamentarischen Anfrage der NEOS und einer Recherche des Standard. NEOS Landwirtschaftssprecherin Karin Doppelbauer spricht von staatlich organisiertem Greenwashing. In der Branche ist vom größten Beschaffungsskandal der jüngeren Geschichte die Rede. Für Vergaberechtsexperten hat dieser auch strafrechtliche Relevanz. Vertreter der Biolandwirte sehen Handlungsbedarf bei der Bundesregierung. Wie es in dieser Sache weitergeht und was tatsächlich auf den Tellern in den Kantinen des Bundes landet, das lesen Sie auf derstandard.at. Und drittens, Netflix zahlt vielen österreichischen Kunden bis zu 30 Euro zurück. Das ist das Ergebnis eines Vergleichs mit der Bundesarbeiterkammer, das gerade überraschend im Mail-Eingang vieler Kunden eintrudelt. Darin enthalten ist eine Erklärung und eine persönliche PIN-Nummer. Ein weiterführender Link führt dann zu einer Webseite, auf der man die Rückzahlung via PIN und IBAN bestätigen kann. Das ist tatsächlich kein Scam oder Phishing-Versuch. Unsere KollegInnen aus der Webredaktion haben es schon ausprobiert. Anspruch haben allerdings nur jene Netflix-Kunden, die schon zwischen 2019 und 2020 ein Abo hatten. Mehr dazu und alles zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Wenn Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Rätsel der Wissenschaft. Der stellt heute die Frage, was im Gehirn passiert, wenn man stirbt. Rätsel der Wissenschaft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback haben zu Thema des Tages oder unseren anderen Podcasts, schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, dass noch mehr Menschen uns hören, dann machen Sie das am besten mit einer guten Bewertung oder mit einem netten Kommentar. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.
Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
Mein Traum? Ein Haus am See.
Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at.